Ja, hallo allerseits zu einer neuen Folge von
Euren Lieblingsdemagogen, Micha
Hausverbot
und Uwe, begrüßen euch und grüßen euch zu Hausverbot im Beichtstuhl.
Und zwar zu der dritten und letzten Voss-Folge.
Das Ding mit Voss.
Das Ding mit Voss. Was eigentlich schade ist, weil es gibt wirklich noch so viele Beispiele, wo wir die Hände mal im Kopf zusammenschlagen. Wie kann man denn solche Sachen behaupten? Aber wir schränken uns heute noch mal auf drei.
Ja, weil gleichzeitig irgendwann denkt man sich auch, reicht auch langsam.
Ja, und du kannst doch
Ich habe,
nicht mehr höher
denke ich mir, ich
irgendwann.
habe kein, irgendwann habe ich habe keinen
Ja.
Bock mehr.
Oh.
Also bevor Uwe, bevor wir jetzt gerade angefangen haben, dachte ich mir, boah, also ich hätte schon Lust, einmal mal Markus Voss einmal mal abzuschließen
Ja.
und es nicht mehr hören zu müssen und
Genau.
sagen, okay, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann hast du mal so erzählt, was wir noch für Stoff übrig haben. Dachte ich mir
Genau.
so, hoho, dann sollten wir noch mal, machen wir
Ja,
noch
dann
mal
müssen wir noch
einen
mal.
krönenden Abschluss hier.
Aber jetzt muss ich doch mal zum Abschluss noch mal jammern, weil das vorzubereiten war eine Schweinearbeit. Weil im Prinzip, du hörst dir Voss mindestens zweimal an, dann hörst du dir jeden der Vorträge, die er erwähnt, mindestens einmal an und suchst dir die Sachen raus. Also Leute, es hat zwar im Endeffekt Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden, zig Stunden ich an diesem Ding gesessen habe. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich jammer jetzt einfach mal, weil es einfach viel Zeit gekostet hat.
Ja,
Aber
und die Zeit, stell dir mal vor, wenn du jetzt noch Folge 4 und Folge 5 machen würdest, das würde ja auch nochmal Zeit kosten. Und ich denke mir so, diese Zeit wirst du dann mit was anderem verbringen. Sowas wie schlafen. Oder sowas wie einfach mal irgendwelchen Sachen hinterherkommen, die man einfach so mal machen möchte. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt allgemein zu viel Zeit hätten
nein,
und
das
deswegen
nicht.
das Ding machen, sondern weil wir merken, ja, da sollte man mal drüber reden.
Genau.
So, liebe Leute, liebe Hörende, willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten in die letzte Folge von Das Ding mit Voss. Darf ich kurz teasern, was für eine Richtung es gehen könnte? Wir haben einmal das Thema juridische Sprache mitgebracht. Was das heißen könnte, hört ihr gleich zu Beginn. Dann haben wir den allseits gefürchteten Vorwurf, dass Forthaus die Auferstehung Christi leugnet. Ein
Genau,
sehr weit verbreiteter Vorwurf. Wir gucken mal, was es damit auf sich hat und ob der überhaupt haltbar ist. Dann haben wir, Forthaus behauptet auf jeden Fall, es gibt keine Bibelstellen zum Thema Homosexualität in der Bibel. Und Voss sagt, ja, nee, doch, da gibt es ja ganz, ganz viele. Gucken wir uns ein bisschen näher rein.
Und dann haben wir noch ein paar Bemerkungen so, die uns noch
Genau.
wichtig sind.
Um euch, unsere Hörer, nochmal abzuholen, was uns das Allerwichtigste hier ist in diesem Vortrag, nicht in diesem Podcast, ist der Grundsatz von Markus Voss.
Eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
Und mit dieser tollen Wahrheit, diesem knackigen, weisen Spruch von Markus Voss, nehmen wir mal seine Aussagen auseinander und unter die Lupe.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Der erste Punkt, den wir heute haben, ist das Thema juridische Sprache. Also gesetzliche Sprache, das sind so Themen wie Schuld, Vergebung, Sünde, Gericht. Und es gibt Menschen, die hätten das gerne aus der Bibel raus. Die erste Stelle, die wir haben, geht um das Thema Strafleidenstheorie. Hören wir doch mal rein.
Also, was in einzelnen Versen steht, das wäre laut Worthaus nicht zwingend glaubwürdig. Okay? Wie ist es dann mit biblischen Kernwahrheiten, die über die gesamte Bibel verteilt sind, also über einzelne Verse selbst weit hinausgehen?
Diese stellvertretende Strafleidungstheorie, wo ist es im Neuen Testament? Such, 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 ist nicht zu finden.
Er sagt damit, weil er in dem Moment keinen einzelnen Vers heranzieht, der das beinhaltet, deshalb würde das nicht im Neuen Testament stehen.
Wenn man sich diese Stelle so anhört, könnte man davon ausgehen, dass Thorsten Dietz hier von der Bibel redet. Das tut er allerdings nicht.
Aber Markus Voss behauptet es.
Das
Er
behauptet
sagt,
Markus Voss.
das steht im Neuen Testament seiner Meinung nach wohl nicht drin.
Nur Thorsten Dietz spricht hier gar nicht aus dem Neuen Testament, sondern über die Strafleidenstheorie des Anselm von Canterbury.
Ein Theologe aus dem Mittelalter, der, sage ich mal,
Richtig?
zum Thema Strafgericht und Strafleiden Jesu das sehr, sehr stark betont hat, oder?
Richtig, richtig. So, und dann hören wir erstmal das Original.
So, und wenn man das aber mal verstanden hat, und dann von Anselm von Canterbury hört und Leute einen erklären, so ist unser Gott, das ist ein Problem. Das ist ein vormoderner, unaufgeklärter, archaischer Vergeltungsgott. Das ist nicht State of the Art des modernen Strafrechts. Und das ist vor allem auch ein Kontextualisierungsproblem, gerade Anselm, der diesen Strafgedanken so stark betont. Wo ist das im Neuen Testament? Wo ist das? So, manche sagen dann, ja, aber Jesaja 53 steht, die Strafe liegt auf ihm. Jetzt wäre schön Hebräisch können. Komplizierte Stelle. Das Wort Strafe gibt's gar nicht eins zu eins. Das Wort, was da steht in der Septuaginta, wird das mit Paideia übersetzt. Erziehung. Das ist alles nicht so leicht. Diese stellvertretende Strafleidungstheorie, wo ist es im Neuen Testament? Such, 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 nicht zu finden. Das ist ein anselmistisches Problem, was die Reformatoren radikalisiert haben. Gut kontextualisiert in gewisser Hinsicht, aber heute abstoßend, abschreckend, kontraproduktiv, weil es nicht mehr auf der Höhe modernen straftheoretischen Denkens ist.
Ich finde es hammerhart, dass Thorsten Dietz über Anselm von Canterbury redet und Voss behauptet, er redet die Bibel.
Schon ein frecher Keck, der Mann. Ja, ist.
Schon frech. Ja, hören wir doch mal die zweite Stelle.
Wir bleiben bei der juridischen Sprache.
Hier sagt der zweite Worthaus-Hauptreferent, es gäbe viele Leute, und im Laufe des Vortrags wird deutlich, dass er das ähnlich sieht, es gäbe viele Leute, die sagen, man müsste juridische Sprache aus dem Christentum rausnehmen.
Darum gibt es eine breite Strömung in der neueren Theologie, die sagt, wir müssen die juridische Sprache raus aus dem Christentum, völlig raus.
Das heißt, wir müssten aufhören, über das Christentum in rechtstheoretischen Kategorien zu denken. Also wir sollten das Christentum und die Inhalte vom Christentum nicht mehr juristisch beschreiben, mit Begriffen wie Schuld, Strafe, Vergebung, Freispruch, Begnadigung und so weiter. Ja. Was ist die neutestamentliche Antwort darauf? Nein, wir müssen nicht damit aufhören. Und warum? Weil Gott in dieser Sprache denkt.
Mensch, ist das faszinierend, dass Markus Voss weiß, wie Gott denkt.
Ja, finde ich auch.
Das wüsste ich auch gerne. Ja, also Markus Voss sagt also, Thorsten Dietz sagt, juridische Sprache muss da raus.
Tja, nur Thorsten Dietz ist dieser Mann überhaupt nicht.
Das stimmt gar nicht. Rein.
Ja, genau.
Die entscheidende Botschaft des Ganzen ist doch eine Botschaft der Liebe. Eine Botschaft der Liebe, des für dich, für uns, für dich gegeben. Jesus Christus, der mich geliebt hat und hat sein Leben für mich dahingegeben. Galater 1. Das muss die Botschaft sein. Und diese ganze Juristerei, Rechnen reichte schon. Muss er nur sterben oder vorher gefoltert werden? Und so, oh, das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Darum gibt's eine breite Strömung in der neueren Theologie, die sagt, wir müssen die juridische Sprache raus aus dem Christentum, völlig raus. Jetzt sage ich ja öfter mal, das Gegenteil von völlig falsch ist selten völlig richtig. Ich wechsle jetzt wieder die Dynamik. Ne? Erst mache ich Anselm stark, dann meckere ich rum. Jetzt möchte ich wieder Dynamik wechseln. Ich möchte jetzt ein kleines Plädoyer dafür machen, die juridische Sprache nicht einfach zu löschen.
Ja, das ist ja wohl eindeutig, ne?
Ja, faszinierend, wie schnell eine falsche Aussage entsteht, wenn man entscheidende Dinge außen vor lässt. Oder wie sagt es Markus Voss, der kann es sogar besser sagen als ich.
Eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
So, kommen wir zum nächsten Punkt. Was war da auf der Liste?
Irgendwas mit homophober Kackscheiße.
Das ist sehr schön ausgedrückt. Der nächste Punkt ist, dass Markus Voss behauptet, Thorsten Dietz würde sagen, es gäbe in der Bibel keine Bibelstelle zu homosexuellen Handlungen.
Hier zum Beispiel behauptet einer der beiden Worthaus-Hauptreferenten, dass es keinen einzigen Bibelvers gäbe zu gleichgeschlechtlichem Geschlechtsverkehr.
Wie viele gibt's denn zum Thema Homosexualität? Keinen. Nicht mal zu gleichgeschlechtlichen Sex gibt's auch nur einen einzigen.
Das ist fachlich falsch. Es gibt zahlreiche Stellen zu homosexuellem Geschlechtsverkehr.
Na gut, ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie du gleichgeschlechtlichen Sex oder Homosexualität definierst. Mhm. Also ich würde es mal dem Thorsten Dietz unterstellen, dass er, wenn er von Homosexualität oder gleichgeschlechtlichem Sex redet, dass er dann erstmal auch eine Liebesbeziehung zum Beispiel meint oder im sexuellen Akt auf Augenhöhe zwischen zwei Menschen, die da beide dran teilnehmen wollen. Und wenn wir uns überlegen, das Wort Homosexualität ist noch relativ jung, das ist vielleicht vor, keine Ahnung, maximal ein paar Jahrhunderten entstanden aus der Sodomie.
1860 so.
Keine 200 Jahre alt.
Ja.
Und die Bibel ist aber um einiges älter. Genau, von dem her, wenn man schon behauptet, es gibt Bibelstellen zum Thema Homosexualität, dann zeigt das schon, dass man selber das moderne Verständnis von Homosexualität auf sehr alte Texte projiziert. Das finde ich jetzt schon mal schwierig. Mich würde es jetzt voll interessieren, was Thorsten Dietz eigentlich gesagt hat und ob es wirklich keine Stelle gibt. Weil ich habe das Gefühl, je nachdem, wie du, sag ich mal, in Anführungszeichen sogenannte Homosexualität halt definierst, wenn du sagst, das ist einfach nur das aktbezogene Handlung, dann gibt es da vielleicht Bibelstellen zu. Aber das finde ich sehr schwierig, weil von denen sehr viele, vielleicht auch Gewalt eigentlich, den Kontext haben. Und das nicht wirklich cool ist, gleichzusetzen. Verstehst du, was ich meine? Da gibt es Sinn?
Ja, verstehe ich sehr gut. Jetzt muss man wissen, dass im Vorfeld Thorsten Dietz diese ganzen Texte, die mit Queerness, mit Homosexualität in Verbindung gebracht werden in der Bibel, analysiert. Und wir hören mal in die letzte Analyse rein und was dann am Schluss kommt.
Für ihn ist die Logik die Abkehr von Gott, Abkehr voneinander, geistliche Hurerei, menschliche Hurerei. Begierden und Leidenschaften wären so schlimm, so dass sogar mit anderen Männern. So, und das ist aber drin in der ganzen jüdischen Literatur, das ist die Sodom-Logik, das ist die Eskalation. So, da wird die Gier grenzenlos, wenn du das so machst. Und warum kommt Paulus da drauf? Vertauschen. Das Wort vertauschen kommt mehrfach vor. Sie vertauschen das Bild Gottes mit dem Bild von Menschen und Tieren. Sie vertauschen in ihrer Hurerei, die aus der Abwendung von Gott folgt, Mann und Frau. Das heißt, wie kommt das Thema gleichgeschlechtlicher Sex in Römer 1? Illustration. Es kommt aus illustrativen Gründen hinein. Es ist weder besonders schlimm noch besonders extrem. Es ist nicht schlimmer als Mord und Totschlag und Gotteslästerung, was Paulus am Ende alles bringt. Es ist einfach diese Illustration. Es gibt jetzt keine weiteren Texte mehr in der Bibel zum Thema gleichgeschlechtlichem Sex. Im Grunde könnte man jetzt schon sagen, wie viele gibt's denn zum Thema Homosexualität? Keinen. Nicht mal zu gleichgeschlechtlichen Sex gibt's auch nur einen einzigen. In diesem Text geht's um die Abwendung von Gott und Abwendung von anderen Menschen. So, und es ist illustratorische Funktion, dass hier etwas besonders anschaulich wird.
Ja gut, das ist halt die Interpretation von Thorsten Dietz, einem Theologen, der einfach mal die ganzen Bibelstellen zum Thema, in Anführungszeichen, Homosexualität herangezogen hat und alle mal so ausgelegt hat, dass man sagt, das hat eigentlich gar nichts mit Homosexualität zu tun.
Richtig.
Dass das dem Markus Voss nicht schmeckt, ist mir sowas von scheißegal.
Ja.
Also tatsächlich, ich werde jetzt gerade auch ein bisschen sauer bei diesem Thema, wo ich mir denke, so, Thorsten Dietz hat alle seine Stellen ausgehebelt und dann sagt er, ja, weitere gibt es halt nicht.
Mhm.
Und das, was Markus Voss daraus macht, ist, Thorsten Dietz sagt ja, es gibt keine. Ja, es gibt halt keine mehr.
Ja.
Es gibt eigentlich gar keine, die wirklich stichhaltig sind. Das ist das Argument von Thorsten Dietz und er hat sich wirklich gut untermauert.
Ja.
Ich habe mir den Vortrag auch mal angehört. Ich finde es ein super Vortrag, kann ich empfehlen.
Haben wir in den Shownotes aufheben.
Wir haben es alles
linked, in den Shownotes.
Korrekt verlinkt. Genau.
Ja, genau.
Und wir wollen es ja auch gut zitieren. Es kann natürlich auch sein, dass wir da mal einen Fehler machen.
Mhm.
Aber ich denke mir so, das kann doch nicht sein, dass man mutwillig einen kompletten Vortrag von einem Theologen anhört, um dann am Ende sein Fazit rauszupicken und dann etwas zu behaupten, was er selbst nie behauptet hat.
Ja.
Und das, ich sag mal, das hat Markus Voss jetzt schon oft gemacht, das haben wir jetzt schon richtig oft belegt. Aber in diesem Thema leiden einfach Menschen drunter.
Ja, genau.
Das ist so ein diskriminierendes Thema, das ist eine fiese Form von Gewalt, die Markus Voss hier anwendet gegenüber Mitmenschen, die nicht ausgesucht haben, wie sie sind, wie sie lieben, die sich vielleicht sogar, das ist vielleicht ja sogar anders entscheiden würden, wenn es eine Entscheidung wäre.
Ja.
Und die auch nur einfach, also eventuell sogar einfach nur ganz liebe Brüder und Schwestern im Glauben sein wollen.
Ja.
Und einfach nur an Gemeinden teilhaben wollen. Und die setzen sich mit dem Glauben auseinander und dann hören die so einen Markus Voss und dann kann ich mir gut verstehen, dass einfach viele Leute einfach sagen, so nee, Christentum, gar keinen Bock.
Mhm.
Okay, das war jetzt gerade mein kurze Lanze brechen als, sage ich mal, als Ally für meine Queeren und was auch immer, Brüder und SchwesterInnen da draußen. Ihr seid super, so wie ihr seid.
Ja.
Es ist toll, dass es euch gibt. Ich bin riesen froh, dass es euch die gibt. Wenn ihr mal so Keks wie den Markus Voss hört, dann schaltet einfach weiter.
Genau.
Wir schalten jetzt auch weiter. Aber nochmal weiter zu Markus Voss.
Nochmal weiter zu Markus Voss.
Trotzdem nochmal.
Bei dem, was du gesagt hast, bin ich voll dabei. Und wir schauen uns jetzt das nächste Thema an, was wir heute noch haben.
Wir kommen zu einem Thema, auf das ich mich schon sehr lange ziemlich freue. Und zwar das allseits verbreitete: Bei Worthaus wird die Auferstehung Jesu geleugnet. Es gibt tatsächlich ziemlich viele Gemeinden, in denen das behauptet wird. Auch Markus Voss behauptet das. Wir hören gleich einen kleinen Einspieler, wo Markus Voss das nicht nur behauptet, sondern er zitiert auch zwei Referenten, zwei Vorträge hintereinander, die das sogar belegen. Hierbei hatte er leider jegliche Mühen und Kosten und vor allem Mühen gescheut, die mal ordentlich zu zitieren. Wir hören einfach mal rein und danach sehen wir mal.
Zu genau diesem Thema behaupten Worthaus-Referenten auch, dass Jesus nicht körperlich auferstanden wäre.
Eins muss uns ja klar sein. Jesus' Leichnam ist nicht einfach wiederbelebt worden. Ja, es ist ja nicht einfach so, dass der Leichnam aus dem Grab rauskommt, ja, so ein bisschen Auffrischungskur erhält und dann zeigt sich Jesus wieder. Ja, das wäre eigentlich keine Auferweckung, das wäre irgendwie so ein Zombie-Glaube.
Die Auferweckung des Gekreuzigten durch Gott ist auch nicht die Durchbrechung eines Naturgesetzes. Da wird überhaupt kein Naturgesetz durchbrochen. Es handelt sich ja auch gar nicht um die Wiederbelebung einer Leiche.
Das Neue Testament spricht wieder und wieder und wieder von Jesus' Auferstehung. Aber diese Stellen, und es sind viele, jetzt so zu erklären, als ob damit im Neuen Testament etwas anderes gemeint wäre als die körperliche Auferstehung von Jesus, das ist mit den Texten nicht zu machen.
Ja, also ich sehe da nicht oder ich höre da nicht, dass die körperliche Auferstehung geleugnet wird.
Also das erste Zitat, was er reinspielt, ist, okay, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie ein toter Jesus wie so ein Zombie irgendwie zum Leben erweckt wird.
Ja, ja.
Das wäre so ein Zombie-Glaube. Ich glaube, auf dieses Zitat müssen wir auch gar nicht näher eingehen. Ja. Da kann man sich seine Meinung zu bilden. Ich würde tatsächlich ganz gerne auf den zweiten eingehen.
Okay.
Da zitiert Markus Voss die Zimmer, wo es darum geht, wo er sagt, es geht ja nicht um die Wiederbelebung einer Leiche.
Ja.
Ja. Magst du mir mal vorspielen, was Sigi Zimmer danach sagt?
Gerne.
Die Auferweckung des Gekreuzigten durch Gott ist auch nicht die Durchbrechung eines Naturgesetzes. Da wird überhaupt kein Naturgesetz durchbrochen. Es handelt sich ja auch gar nicht um die Wiederbelebung einer Leiche, sondern Jesus wechselt hinüber in eine ganz andere Art des Existierens, die wir nicht kennen. Und in dieser zweiten Schöpfung, in dieser neuen Welt der Vollendung, gelten überhaupt keine Naturgesetze mehr, wie wir sie kennen. Das ist ja was völlig anderes, wie die Durchbrechung eines isolierten Naturgesetzes. Nein, es ist der Wechsel in eine neue Welt der Vollendung, die der Vergänglichkeit und dem Tod überhaupt nicht mehr unterliegt und auch nicht mehr Zeit und Raum.
Schade, dass Markus Voss einfach genau in diesem Moment mit der Leiche Pause gedrückt hat und aufs Klo gegangen ist. Und danach nicht mehr weitergehört hat. Einfach einen Schnitt reingesetzt hat, so nach dem Motto, das ist das Zitat, das ich brauche. Ja, wenn er irgendwo ein Funken Anstand in seinem Körper hätte, dann würde er dieses Zitat, was wir gerade eingespielt haben, den kompletten Satz von Sigi Zimmer, verstehen als, hey, Sigi Zimmer macht sich gerade stark für die Auferstehung Jesu, die noch viel mehr ist als einfach nur ein jemand ist von den Toten auferstanden, sondern die ein ich habe den Tod komplett besiegt und ich habe die Naturgesetze komplett besiegt und ich stehe über allem, ich stehe über Raum und Zeit. Ich bin Gott, Jesus mäßig. Sigi Zimmer macht sich dafür stark und Markus Voss sagt, ja nee, also ich bin für die Wiederbelebung einer Leiche. Da denke ich mir so, ja, was ist das für ein enges Bild von Gott und von Jesus? Da denke ich mir so, da hat eigentlich Sigi Zimmer einen viel übernatürlicheren Glauben als definitiv. Markus Voss. Definitiv. Von dem, wie er sich zumindest gerade inszeniert und darstellt.
Ja.
Sigi Zimmer hat übrigens einen sehr, sehr tollen Vortrag an der Stelle gehalten. Also auch als wir uns gerade angehört haben, was Sigi Zimmer davor alles sagt, hat das hier gerade alles keine Relevanz gerade, weil es einfach nicht zu dem Thema dazugehört. Aber der macht sich für die Liebe Gottes stark. Das ist einfach ein richtig inspirierender Vortrag. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Wie immer in den Shownotes. Da kommt so ein bisschen Enttäuschung in mir hoch.
Und ich muss schon zum Fazit gehen.
Wir gehen zum Fazit. Genau. Und zwar, wir nehmen mal das Fazit vom Markus Voss erstmal.
Stimmt. Ich meine, wir haben uns hier auch, wir haben ja Schnipsel rausgeholt aus einem 2-Stunden-Video über die letzten 2-3 Folgen jetzt.
Genau.
Und auch bei so einem großen 2-Stunden-Video gehört es natürlich auch zu einer sachgemäßen Rhetorik, wenn man am Ende ein schönes Fazit bringt. Was bringt denn Markus Voss am Ende von seinem Video für ein Fazit von Worthaus?
Deshalb, unabhängig von Worthaus und über Worthaus hinaus, was ist mit solchen Kanälen und Medienproduzenten, die dir solche Inhalte nahebringen wollen? Was ist mit dieser ganzen theologischen Strömung insgesamt, die gerade so stark in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet wird? Naja, Folgendes. Stell dir vor, du wirst in der Stadt angesprochen von einer religiösen Gruppe. Dann hörst du, wie einige von ihnen behaupten, mach sexuell, was du willst. Es gibt kein jüngstes Gericht. Nach dem Tod erhält jeder die Chance, sich zu bekehren. Jesus' Grab war voll. Jesus ist vielleicht nicht der Messias, sondern das war jemand anderes. Dann würdest du wahrscheinlich denken, alles klar, religiöse Sondergruppe, einen schönen Tag noch. Aber was ist, wenn die einflussreichsten Podcasts zu Christentumsinhalten im deutschsprachigen Raum so etwas lehren?
Ja, was haben wir festgestellt?
Markus Voss zeichnet an dieser Stelle nochmal sein Bild von Worthaus komplett. Als wären sie in der Fußgängerzone und würden von ihrem Glauben erzählen.
Ja.
Ja. Und da denke ich mir, okay, so viele Kontexte. Er hat sehr viel Fleiß darin reingesteckt, ganz viele Zitate out of Kontext zu nehmen, um dieses Bild zu zeichnen.
Das heißt, vieles von dem, was er da sagt, stimmt überhaupt nicht. Ja, wir sind nicht auf alle Themen eingegangen, die wir da hören. Ist überhaupt nicht möglich. Es gibt noch so viele Sachen, die wir hätten, das wird noch für 2-3 Folgen reichen. Aber irgendwann muss mal Schluss sein. Ja.
Und im Grunde, wenn Markus Voss so arbeitet, wie wir es, sage ich mal, auch entdeckt haben und einfach analysiert haben, da ist dieses Fazit, was er am Ende hat, auch nicht gerechtfertigt.
Überhaupt nicht.
So, das müsste sich eigentlich verteidigen mit soliden Punkten. Das ist sehr, sehr brüchig. Uwe, was ist jetzt gerade dein Fazit von Markus Voss von diesem Video?
Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in irgendeiner Folge. Nach dem Video und auch nach anderen Sachen, die ich von ihm gehört habe oder wo ich ihn mal live gesehen habe, ob ich ihm gesprochen habe. Ich muss diese etwas harte Aussage wiederholen, wo ich sage, Markus Voss ist ein Demagoge, den ich persönlich für gefährlich halte, weil er mit Angst und Lüge manipuliert und damit Angst, Schmerz und Spaltung in Gemeinden, wie ich selbst erlebt habe. Was denkst du?
Ich sehe es ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, dass Markus Voss sehr viel angstgesteuert ist. Am Anfang von seinem Video sagt er einmal die Frage, natürlich gibt es Leute, die fragen mich dann, wofür hast du Angst? Und dann sagt Markus Voss, das ist aber die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, und dann sagt er irgendwas anderes und lenkt vom Thema ab. Und ich würde aber sagen, wofür hast du Angst, ist genau die richtige Frage, der er nicht ausweichen sollte, die ich wirklich gut finde, wenn man sie stellt. Und ich finde, gerade in einer Zeit, wo viel mit Ängsten der Leute gespielt wird, dann so es zu untermauern mit so Fake News eigentlich, ist gefährlich, ist Desinformation, ist auch selber demagogisch, ist volksverhetzend vielleicht sogar schon. so krass sehe ich es bei ihm jetzt nicht, weil es immer noch eine Zielgruppe ist, die halt irgendwie eine fromme Bubble ist, aber ich sehe Parallelen zu rechten Narrativen, wo dann vielleicht behauptet wird, also er hat jetzt gerade in seinem Fazit am Ende gesagt, ja, hier so eine Glaubensrichtung, so nach dem Motto, so ein liberales Christentum, er hat es vielleicht auch gerade anders genannt gehabt im Fazit, das wird ja total weit verbreitet und fast schon propagiert überall. Das hat für mich so diesen ähnlichen Touch von, es gibt ja gerade voll den krassen Linksruck in Deutschland, wird von rechts behauptet, während der Rechtsruck weiter vorangeht. Das ist einfach eine Tatsachenbehauptung und eine Falschdarstellung. Und ich würde sagen, von dem, was wir jetzt alles analysiert haben, und nur weil einer daherkommt und etwas behauptet, heißt es noch lange nicht, dass es stimmt. Und es ist dabei egal, wie sich jemand inszeniert. Ob jemand mit einem weißen Hemd vor einer Bücherwand sitzt oder nicht. Nur weil jemand ein Ansteckmikrofon trägt und schlaue Worte benutzt, heißt es doch lange nicht, dass er korrekt zitiert, deswegen auch. Und ich frage mich, bei Gemeinden, die, sage ich mal, Markus Voss vielleicht mehr zuhören, als es zum Beispiel Worthaus, frage ich mich wirklich, ihr Gemeinden, warum lasst ihr falsche Informationen zu?
Genau.
Warum unterstützt ihr das dann auch noch? Wir haben in Uwes Geschichte gehört, wo gesagt wird, hier Uwe, hör dir mal dieses Video an, was wir jetzt gerade lange diskutiert haben. Mhm. Schau dir das mal an. Das ist die Theologie unserer Gemeinde. Und dann denke ich mir, eure Theologie, prüft die bitte mal ordentlich auf Falschinformationen. Und am Ende kann ich eigentlich nur noch sagen, prüft alles und das Gute behaltet. Und bei Markus Voss behalte ich leider sehr wenig Gutes.
Ja. Und das ist auch mein Anliegen. Ich bin ja im Prinzip wegen dieses Videos aus meinem Team beim ICF München entfernt worden. Ich bin auch entfernt worden, weil ich eine Predigt kritisiert hatte, die eine Dezemberausgabe, eine Silvesterausgabe, ich habe mal auseinandergenommen habe. Und sowohl in dieser Predigt als auch hier bei Markus Voss sehe ich ganz massiv Falschaussagen. Und mich macht dies Ganze von Herzen traurig. Weil warum sollten Gemeinden es nötig haben, um ihre Position zu verteidigen, zu lügen?
Falschinformationen zu verbreiten.
Das macht mich traurig und betroffen, weil ich Lüge nicht mit dem christlichen Glaube verbinde. Irgendwie gar nicht. Und weil ich Lüge als diabolisch erachte. Und das als Mittel zu nehmen, um eine eigene Ideologie zu verteidigen, da wird mir offen gesagt kalt.
Und ich finde es erschreckend, dass wir es immer noch tun.
Ja.
Das war jetzt Jahrhunderte eigentlich schon.
Ja.
Die Kirche hat Jahrhunderte, vielleicht sogar gar Jahrtausende Sachen out of context genommen in der Bibel, um Ideologien zu verbreiten.
Richtig.
Und ich denke mir, spätestens seit der Nazi-Zeit und spätestens jetzt sollten wir eigentlich das abgeschafft haben. Mein Anliegen hier ist es nicht, irgendwie Markus Voss schlecht zu machen. Mein Anliegen ist es nicht, persönlich gegen Markus Voss vorzugehen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Mein Anliegen ist es auch nicht, irgendwie Rache an irgendwie Gemeinden zu üben, aus denen wir irgendwie rausgeworfen würden, bei denen wir Hausverbot im Beichtstuhl bekommen haben. Mein Anliegen ist es, den christlichen Fundamentalismus abzuschaffen.
Ja.
Und wenn ich mit diesem Podcast dem ein ordentliches Loch verpassen kann, dann habe ich hoffentlich jetzt richtig gut gezielt mit dieser Folge. Genau. Teilt diese Folge gerne mit Leuten, denen es vielleicht gut tun würde. Teilt den Podcast allgemein. Ja, schickt ihn vielleicht auch Markus Voss oder der IDEA oder deiner Katze, keine Ahnung.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bis jetzt. Wir verabschieden uns von euch.
Mit einem dreifachen Wasser. Ah nee, falscher Podcast. Scheiße. Bis dann.
Ja, ciao.
Schreibt uns.
Ja.
Schreibt uns nette und böse Kommentare. Egal, aber schreibt uns.
Ja, würde uns sehr freuen. Bis bald.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.